der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Oh, ich muss mich echt entschuldigen für meine Stimme. Heute bin ich stimmlich nicht gut drauf.
Also unsere Intros, ne? Das war beim letzten Mal schon verkackt.
Das ist nicht verkackt, ich bin ehrlich. Du sagst immer, ich muss offener und ehrlicher sein. Also, ich habe es vorhin schon, als wir für unsere Kollegin in der Kaffeepause gesungen haben, viel Glück und viel Segen im Kanon, wie wir es ja immer tun, habe ich schon gemerkt, dass ich heute stimmlich nicht ganz gut drauf bin. Und sowas, das ist Nähe, was ich hier zeige. Ich lasse euch rein in meine innerste Unsicherheit und das machst du jetzt wieder klein.
Es ist besinnliche Adventszeit und 10.000 Leute haben jetzt mitgekriegt, wie du mich hier ankackst.
Ich habe dich nicht angekackt, du hast mich angekackt.
Okay, zum Glück sind wir heute nicht allein. Wir haben einen Schiedsrichter da.
Herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Schön, dass ihr dabei seid in dieser besinnlichen Adventszeit. Besser so?
Ja, genau. Sehr hat Stress. So wie
ja, warum habe ich Stress, Sarah?
Ja, weil Adventszeit ist.
Nein, weil du mich ankackst, weil ich hier offen und ehrlich über meine Unsicherheit spreche und mich bei unserem Publikum entschuldige dafür, dass ich heute nicht 100% bin stimmlich.
Das ist ein safer Space. Du darfst so sein, wie du willst.
Ja.
Und ich bewerte das nicht.
Doch.
Ja, habe ich. Tut mir leid. Wir hätten aber, weißt du, ich habe mir das so vorgestellt mit so einem Glockenspiel oder mit so dim, 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 dim,
dim, dim, dim, dim, dim, dim. Was ist denn das jetzt?
Oh, I
don't wanna lie for Christmas.
Ja, genau, so. Schön, dass ihr da seid. Wir hoffen, bei euch geht es im Advent genauso besinnlich und frohlockend, wohlwollend, zugewandt, mit viel Liebe im Herzen und auf der Zunge voran, wie es bei uns so ist. Bevor wir rein starten mit unserem Gast,
ja.
Der ja auch Dauergast wird und ist.
Wiederkehrender
Gast. Er wird der Gast bei Stachel und Herz, der am meisten Gast sein wird bei Stachel und Herz. So.
Special
Aber
Guest.
Bevor VIP. Wir, ja, ihr könnt es im Titel lesen, wer da ist. bevor wir dazu kommen, ein kleiner Werbeblock.
Yes.
Denn ihr könnt euch live und in Farbe mit Thea streiten.
Und bunt. Ja, wenn ihr wollt.
Wenn
also,
ihr wollt.
Ich würde es euch nicht empfehlen.
Ihr könnt auch mit mir liebevolle, empathische Gespräche von...
Ach so, mit mir sollen sie sich streiten und mit dir sollen sie liebevolle, empathische Gespräche
führen. Ich bin ja
führen.
die hier das frohlockende, besinnliche, empathische, gerade in der Kaffeepause hat ja ein Kollege...
Du bist das Herz und ich bin der Stachel, oder wie?
So war das doch. Das ist
so
auch
war
so.
Das, ja,
Hummel,
aber in Wirklichkeit
Stachel.
Ist das ja anders.
Mojo,
in Wirklichkeit
Soedi,
bin ich ja die Liebe.
Herz. Wie dem auch sei. Ich glaube, wir tragen beide Anteile von beiden in uns. Kommen
wow,
wir zur,
und gleichzeitig.
Kommen wir zur Werbung. Also, unruhige Hoffnung. Es sollte an euch nicht vorübergegangen sein, dass es im neuen Jahr vom 16. bis zum 18. Januar im Sauerland eine Konferenz geben wird mit dem Titel Unruhige Hoffnung, Konferenz auf der Suche nach einer gerechteren Welt. Es werden eure Lieblingspodcasts am Start sein. Mhm. Allen voran, wir natürlich.
Yes.
Und aber auch Karte und Gebiet, der Jeet-Podcast, Ruach jetzt mit Windhauch,
Schöner Glauben.
Und
Fuck Purity?
Fuck Purity, ja. Also und noch andere, die wir wahrscheinlich vergessen haben. Wir werden grandiose GästInnen haben. Judy Bailey und Patrick DePoel werden dabei sein. Mhm. Wir werden eine Konzertlesung haben. Es wird hoch Schnee liegen im Sauerland, ne?
Ja. Also eine Schneeballschlacht ist vielleicht auch noch drin.
Ja, und Friedrich Merz wurde ja gestern in der Arena gefragt, was macht er denn am liebsten? Und am liebsten ist er natürlich im Sauerland. Und ist
das war die Frage, was macht er am liebsten?
Ja, so in seiner Freizeit. Am liebsten geht er im Sauerland in eine Gaststätte und isst da richtig lecker, bodenständiges, sauerländisches Essen und trinkt ein Bier dazu.
Das können wir jetzt nicht garantieren, dass es das in der Akademie Biggesee auch geben wird an diesem Wochenende, aber man ist dann zumindest in der Nähe von Friedrich Merzens Lieblingsgaststätte,
ja.
Wo es sowas gibt.
Genau, dass ich mal Werbung mit Friedrich Merz mache, hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, ich weiß auch nicht, wie aber du jetzt gibt, darauf gekommen bist.
Es gibt ganz fantastisches Essen, darüber haben wir gestern erst gesprochen in einem Planungstreffen.
Ja.
Es wird großartig.
Ich freue mich schon.
Und
drauf.
Wenn ihr heute am Tag, wo dieser Podcast erscheint, euch heute noch anmeldet, am
dann gibt es noch den Early Bird Special.
Right, genau. Also wir verlinken euch den Link unten in den Shownotes. Und ich glaube, es wird wirklich richtig, richtig schön. Also ja. Mit vielen tollen Menschen, die man auch nur von Instagram so ein bisschen kennt und so ins neue Jahr zu starten, sich mal wirklich auch kennenzulernen. Also viele von euch treffe ich ja auch mal so kurz auf dem Kirchentag oder wir sehen sie kurz bei Live-Podcasts oder Lesungen. Aber da haben wir so richtig Zeit miteinander und das finde ich einfach richtig, richtig schön.
Und auch diese CreatorInnen kennen wir ja zum Teil auch nur digital bisher und die auch in Präsenz zu erleben, wird richtig, richtig schön. Ja, und wenn ihr dann auch noch da seid,
voll,
dann kann das neue Jahr beginnen.
Hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll wird es auch jetzt.
Richtig.
Mit Blick auf Weihnachten haben wir gedacht, wir laden noch mal Austin Peter Brandt ein, um nochmal hoffnungsvoll auf Duisburg zu schauen. Schön, dass du da bist, Austin.
Letztes Mal haben wir den Podcast begonnen und Sarah hat erstmal Duisburg beleidigt. Aber nun ist es so, dass Duisburg ja endlich in der Geschichte wurde was richtig gestellt, was bisher so ein bisschen auch angezweifelt wurde, nämlich
Austin.
Wir haben eine Currywurst erfunden.
Richtig.
Und das ist jetzt wirklich offiziell auch studiert worden.
Wissenschaftlich belegt.
Und wir haben das groß gefeiert.
Ja, die Currywurst kommt aus Duisburg. Weitere Diskussionen diesbezüglich sind nicht mehr notwendig. Wir wissen es jetzt. Berlin kann einpacken, andere Ruhrgebietsstädte können einpacken. Duisburg ist die Geburtsstätte der Currywurst.
Und wenn ihr einmal den Pionier-Currywurst-Laden kennenlernen wollt in Duisburg-Marxloh, komm bitte zu mir, dann werden wir zusammen genau diese Currywurst-Kreation essen. Sie heißen Curryletten.
Curryletten.
Wahnsinnig lecker.
Und die Menschen in Duisburg, das wundert mich jetzt nicht, weil das trifft ja auch auf dich zu, sind besonders glücklich.
Ja, wir sind Glück Nummer 10 in Deutschland. Aber wer jemals in Duisburg war, weiß einfach, ja, dass er sehr kommunikative, freundliche Menschen trifft. Jedes Gespräch hat einfach einen emotionalen Mehrwert.
Das ist ja wirklich, also Duisburg ist die Stadt im Ruhrgebiet, die, wo die Menschen am glücklichsten sind.
In Deutschland, BRD.
Nee, auf Platz 10 in Deutschland. Ja. Aber von NRW, Ruhrgebiet, glaube ich, die Stadt, wo die Menschen am glücklichsten sind.
Das weiß doch jeder.
Ja, das finde ich aber schon.
Das ist jetzt aber, jetzt weiß man es auch nochmal aus von Statistik her.
Ich glaube, eine Schlagzeile dazu war arm, aber glücklich.
Jetzt machen wir weiter, ja?
Jetzt machen wir weiter. Naja, so arm bist du ja nicht.
Aber Duisburg.
Aber, ja. Ja, Austin, wir wollten mit dir ein bisschen weiter sprechen. Letzte Mal haben wir uns mit dir unterhalten über Phoenix, über deine Haltung auch zum Thema Antirassismus in den Trainings. Und Phoenix wird ja jetzt bald 30 Jahre alt. Das ist ja schon echt eine lange Zeit. Es begann aber bei dir 1979. Das ist ja noch weiter vorher. Und da wollten wir heute ganz gerne so ein bisschen einsteigen. Mhm. Also die Zeit des Lernens. Du erzählst häufig in Trainings, wenn du so ein bisschen erzählst, was dich geprägt hat und auch was Phoenix dadurch geprägt hat, erzählst du eigentlich, fängst du 1979, nein, du fängst 52 an mit dem Nebel in London, in dem du geboren worden bist, als Licht der Welt sozusagen, schließt sich der Kreis zu Weihnachten auch, im Dezember, so wie Jesus.
Auch ein Dezember-Geburtstagskind.
Aber Jesus ist nicht in London geboren, ne? Auch wenn das manchmal so meint, dass er so aussieht, aber das war Bethlehem. Aber zurück zu dir, Austin, von Jesus zu dir. 79, was ist da so passiert in deinem Leben? Was hat sich verändert?
Ja, 79 war ein sehr besonderer Moment, als ich im September Sybil Phoenix kennenlernte, quasi durch Zufall. Aber lass uns doch einen Blick zurückgehen. Das ist heute für junge Menschen sehr schwer nachvollziehbar, und die Älteren erinnern sich vielleicht auch gar nicht so sehr daran gerne, dass in der BRD das Sprechen über Rassismus absolut tabuisiert war. Auf der einen Seite von Kind an, ich war so 5 Jahre alt, wusste ich sehr, sehr schnell, die Leute sehen mich als etwas Minderwertiges an. Auf der anderen Seite, gerade als ich sprachfähiger wurde, ich mit Menschen darüber sprach, dass ich so etwas erfahre wie Rassismus, haben sie eigentlich querbeet wirklich gesagt so, ey Austin, du spinnst, du bist übersensibel, Rassismus gibt es bei uns nicht mehr. Eben auch Kirche, ich war in Kirche sehr aktiv, auch Kirche war zu der Zeit wirklich mehr und mehr auch solidarisch mit Südafrika. Ich weiß noch 1976, große Namibia-Aktion, aber in dem Moment, wo wir über Rassismus in Deutschland anfingen zu sprechen, da merkte ich eine große Mauer. Und außerhalb der Familie gab es vielleicht, wenn ich jetzt mal sehr positiv bin, 4 Menschen, die überhaupt begriffen, dass das, was ich täglich erfuhr, in der BRD Rassismus war. Es war eine Zeit ohne Internet. Es war eine Zeit, wo du eigentlich nur zur Stadtbücherei gehen konntest, um Bücher zu suchen. Aber die sagten eigentlich auch eher, dass Rassismus ein Problem in Südafrika ist oder ein Problem des Nationalsozialismus. Ich erinnere mich noch, ich habe mir irgendwann ein Buch gekauft, das hieß Rassen, Jugenddienstverlag Wuppertal. Autor möchte ich jetzt nicht nennen. Da wurde wirklich so ganz genau erklärt, wie verschieden Rassen sind. Aber dann auch wirklich sehr positiv gesagt, Rassen sind ja wirklich gleich und wir machen keine Unterschiede mehr. Und das war damals eigentlich so die Stimmung der progressiven BRD und war natürlich für uns, für mich, aber dann auch für andere Menschen mit afrikanischem Background eine Situation, eine Einsamkeit, in der wir letztlich nicht weiterkommen konnten. Ich bemühte mich sehr, Kontakt zu England zu finden. Dann habe ich 1976 ein privates Gemeindepraktikum in einer weißen Gemeinde, anglikanischen Belden gemacht. Das war eine wunderbare Zeit. Also ich hatte ja schon immer eine Affinität zur anglikanischen Kirche.
Yes.
Allein so gut wie die Prozession machen können. Das ist
ja eine Leidenschaft, die wir teilen, die Sarah nie so wirklich verstehen kann. Aber ja.
Es ist einfach schön und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich lernte einen total tollen Pfarrer kennen, offenes Pfarrhaus, zugewandte Gemeindearbeit. Ich wurde eingeladen, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Aber in dem Moment, wo ich anfing, über Afrika zu sprechen, oder wo ich sagte, ich würde auch mal gerne Schwarze kennenlernen, dann wurden die Leute schweigsam.
In der anglikanischen Gemeinde in England?
In Belden, in Yorkshire. Dann habe ich durch Zufall in Leeds ein Buch gekauft, das hieß Black Britain von Chris Mullet, einem der ganz wichtigen Theoretiker, schwarzen Theoretiker, die auch später noch pädagogisch sehr wirksam geworden ist. Das Buch hat mich dermaßen begeistert. Ich hatte das Gefühl, als ich es las, das ist mein Leben. Dann habe ich das den Pfarrern gezeigt. Tolles Buch gefunden. Sie rümpften die Nase. Aber ich merkte, darüber darfst du nicht sprechen. Dann haben wir weiterhin also Prozession gelernt. Es war wirklich eine schöne Zeit, aber die Grenze war da. Du hast es nicht geschafft, vom weißen Vereinigten Königreich ins schwarze Vereinigte Königreich zu gelangen. Dann 1979. Ich war zu der Zeit Vikar an der Missionsakademie Hamburg. War eine tolle Zeit damals. Ich habe dort sehr, sehr viel gelernt. Meine Frau war Vikarin in Dinslaken. Und der Predigerseminarskurs hatte vor, nach Polen zu fahren. Das ging aber nicht. Ausnahmezustand, Solidarność, Grenzen waren dicht. Dann rief meine damalige Freundin mich an und sagte, du hast doch Kontakt zu England, wir würden gerne mal was so über Rassismus machen. Habe ich gesagt, gerne. Aber das war dann in der nächsten Woche schon. Mit 15 Leuten. Ich habe wirklich so alles abtelefoniert, British Council of Churches, verschiedene Institutionen. Ich habe wirklich 1,5 Tage telefoniert Und alle sagten, nein, es sind Sommerferien, das hättest du ein halbes Jahr vorher sagen müssen, alle können im nächsten Jahr kommen, das müssen wir planen. Und irgendwann sagt sich jemand, ey, ruf doch mal Sibyl Phoenix an. Die ist gut, ist eine Schwarze, die macht so Antirassismus. Ich rief an, so ganz stotternd, hello, madam, please, sorry, so, ich habe eine Frage, ja, was denn? So nächste Woche 15 Leute aus Deutschland nach London, wir würden gerne ein Antirassismus-Training machen. Ja, nächste Woche. Sekretärin sagt, sie notiere, nächste Woche 15 Leute aus Deutschland, Unterkunft, Verpflegung, Training. Damit war die Sache wirklich fertig. Ja, und wie teuer? Ach, kommt einfach erstmal. Das war schon faszinierend, dieses freundlich, zugewandte, unbürokratische. Auch da habe ich unwahrscheinlich viel von gelernt. Dann waren wir wirklich da. Wir saßen so um Küchentisch, großer Küchentisch, und haben Training gemacht. Und das war für mich wirklich eine Art von Katharsis. Das erste Mal schaffte ich es, Fäden, die locker in mir rumflogen, miteinander zu verbinden. Und was auch für BRD sehr interessant ist, die Erfahrung von Rassismus, die Sibyl aus dem Vereinigten Königreich ja beschrieb, war identisch mit der Erfahrung von Rassismus, wie ich es in Deutschland machte. Sibyl aus British Guyana kam in den 50er Jahren mit ihrem Ehemann nach London. Dann erzählte sie, dann waren da so die Schilder, Zimmer zu vermieten, aber keine Iren, keine Hunde, keine Schwarzen. Es war wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit voller Diskriminierung. Und ich hatte das Gefühl so, vielleicht in dem Märchen Eisen Hans, dass ganz bestimmte feste Stahlbänder, die sich in mein Herz gelegt hatten, sich anfingen zu lösen. Das war wirklich, ich würde was sagen, magischer Tag. Und dann auch wieder so diese freundliche Art von Sibyl. So, nachdem ich wirklich mein Herz da ausgeschüttet habe, ne? Und ich eigentlich sagte so, ich will nach England kommen, ne? Da sagte ein schwarzer Pfarrer, Jamaikaner, ey, du bleibst in Deutschland. Gott hat dich nach Deutschland geschickt, damit du wirklich den Weißen noch zeigst, was sie so 500 Jahre lang mit uns gemacht haben. Also Fluchtpunkt London war dann kaputt.
Oh nein.
Ich fand das auch nicht nett. Und dann abends Sibyl hat mir noch so etwas ganz Tolles gegeben, dachte ich wenigstens. Das war wirklich so ein, ich glaube, das kennt ihr, früher immer in den Tabakwarenläden, so Bakalit, bräunlich, Holzmaserung mit goldener Schrift drauf.
Was ist Bakalit?
Das ist so wie Bakalit.
Ich weiß immer noch nicht, was Bakalit ist.
Sagen wir mal, fester Plastik.
Ach so, ist das so ein Kunststoff?
Ja, so ein fester Kunststoff, also Bakalit eben, ne?
Weißt du, was Bakalit ist?
Nein, auch? Natürlich nicht.
Julian, weißt du, was Bakalit ist?
Ihr seid einfach zu jung.
Okay. Ja, vermutlich.
Wie gesagt, Bakalit, ne?
Okay, alles klar.
Ich hoffe, das war jetzt auch Bakalit. Mhm, da war so quasi so ein Spruch drauf, so, wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Licht daher. Ich fühlte mich ja absolut nicht ernst genommen. Ne? So, boah, ich bin so traurig und dann gibt es mir so einen Spruch. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich gemerkt, so, das ist es eigentlich, dass du auch in der Situation des Schmerzes, der Traurigkeit, des Alleinseins wirklich lernst, genau das Licht zu suchen, dich dem Licht entgegenzubewegen und nicht in der Traurigkeit zu wahren.
Toll. Und dieses Einladende, das hast du ja auch übernommen. Ne? Du hast ja gerade im Intro 10.000 Menschen zum Currywurstessen zu dir nach Hause eingeladen. Nee, schön. Aber das meine ich ernst. Also, dass manches, was du gerade erzählt hast, das spürt man dir ja auch ab. Also, du lädst ja auch oft Leute nach Duisburg ein. Und viele kommen ja auch. Und dann sagst du auch nicht, da ist ein Versehen, sondern deine Türen sind offen. Das ist, finde ich, schon auch
untypisch für Deutschland, würde ich jetzt so auch aus meiner Perspektive.
Aber, das ist aber, Mensch.
Ist das zu verallgemeinernd?
Ja.
Also das ist so ein bisschen auch das, mein Vorurteil auch gegenüber Deutschen. Ich bin ja irgendwie als Teenagerin nach Deutschland gekommen und ich hatte so ein bisschen auch so dieses Vorurteil, dass da die Türen eher verschlossen sind und man eher nicht so spontan einfach Leute einlädt und es dann auch ernst meint und dass es eben keine Masche nur ist und kein Spruch, sondern dass es wirklich ernst gemeint ist.
Aber das Thema hatten wir ja letztes Mal auch schon, ne? Dass Menschen, da hast du, glaube ich, erzählt, dass Menschen dir deine Freundlichkeit mit Skepsis auch begegnen und dann irgendwann feststellen, nee, der meint das wirklich so. Der meint das
ernst. Ja, vielleicht kann ich da nochmal ein Zwiebel ansetzen, weil es eben auch eine Erfahrung der Freundlichkeit war, offenes Haus, absolut offenes Haus. Und ich war so begeistert, dann habe ich gesagt, Zwiebel, ich will bei dir Antirassismus lernen. Er hat gesagt, komm vorbei, ne? Dann habe ich wirklich 10 Jahre ungefähr bei ihr gelernt. Ich bin sehr oft in den Semesterferien hingefahren, habe an Trainings teilgenommen, auch an Trainings für People of Color. Wir haben zusammengesessen, wir haben gesprochen, ich habe ganz viel zugehört. So Stück für Stück wird ihr eine Kompetenz erwachsen. Das ging ungefähr so bis in die 90er Jahre. Und etwas, was ich eben bei Sibyl auch gelernt habe, das ist, hab nicht nur ein offenes Haus, sondern lerne auch ein offenes Herz zu haben, in dem Sinne, dass du frei bist, Menschen zu begegnen, dass Menschen auch die Freiheit haben, dir zu begegnen. Und eine ganz, ganz wichtige Brücke ist wirklich Freundlichkeit. Sehe Menschen nicht von ihrer Schwäche aus, dann sehe Menschen von den Möglichkeiten aus, die sie wirklich entwickeln können, in dem Moment, in dem sie in einem liebevollen Umfeld sind. Genauso war ich wirklich auch bei Sibyl in einem liebevollen Umfeld. Das hat mich auch für die zukünftige Arbeit enorm geprägt.
Und du beschreibst das ja in den Trainings auch so, dass du sagst das auch so mit diesem Wortlaut, dass du bei ihr in die Lehre gegangen bist. Und das finde ich so schön, weil es wirklich so beschreibst als ein Handwerk, was man lernt, also dass das Skills sind, die du durch Sibyl erlernt hast.
Ja, das sagst du sehr schön. Und ich überlege gerade, wie ich meine Sorge freundlich ausdrücken kann. Also ich habe das Gefühl, dass in der BRD manchmal Antirassismusarbeit zu sehr auf der Tun-Ebene abgehandelt wird. In dem Sinne, ich lerne ganz bestimmte Fertigkeiten und kann dann ein Training machen. Und ich glaube, auch der Zeitaspekt wird zu gering geschätzt. Du kannst eigentlich nicht in wenigen Monaten eine Antirassismus-Trainingsperson werden. Es dauert wirklich eine lange Zeit, weil parallel zu dem Faktischen, was du lernst, auch eine innere Veränderung einhergehen kann. Denn ich glaube, die Traurigkeit, der Schmerz, auch die Wut, die brauchen Zeit, verarbeitet zu werden, damit du dann auch in den Trainings menschlich, menschenfreundlich begegnen kannst.
Das muss ich auch wirklich sagen, im Laufe der letzten Jahre, also als ich angefangen habe, dass hier sich mit Rassismus, kritischem Weißsein und so in Seminaren auseinanderzusetzen, das ist ja schon, weiß ich nicht, über 10 Jahre her, das habe ich ja schon bei der VRM gemacht, mit den Freiwilligen, schon lange auch bevor wir uns kannten und bevor das Thema Rassismus auch nochmal anders in die Öffentlichkeit gerückt ist, auch in die kirchliche Öffentlichkeit 2020. Und da dachte ich noch lange Jahre, naja, das ist so ein Thema, das erkläre ich halt, wie ich andere Themen erkläre, in so Bildungsseminaren und so. Und durch Phoenix und die intensive Auseinandersetzung in den letzten Jahren muss ich auch wirklich sagen, wie viel sich in meiner Arbeit durch meine innere Haltung verändert hat. Also ich glaube, dass sich gar nicht so viel an dem kognitiven Inhalt, was ich vermittle, verändert hat, aber an der Haltung, wie ich mit Menschen auch in Kontakt trete. Ob das jetzt in Vorträgen ist oder in Workshops ist oder auch in Trainings ist, das macht, würde ich fast sagen, 90% aus. Oder wie würdest du das sehen?
Auf jeden Fall. Wir sagen in Trainings oft, dass 80% des Rassismus im Unbewusstsein liegt. Nur 20% auf der Ebene des Denkens und des Handelns. Und ins Unbewusstsein zu gelangen, in die festgefügten Formen des Rassismus, die Kinder von früh an in unserer Gesellschaft lernen, es dauert Zeit. Es dauert Zeit auch, bis das Unbewusstsein Vertrauen bekommt. Die erwachsene Person ist jetzt so stark, dass sie sich all dem Gift des Rassismus widmen kann, ohne dadurch erschlagen zu werden. Auch da ist wieder Freundlichkeit auch dem eigenen Selbst gegenüber für uns ein ganz, ganz wichtiger Weg.
Ich muss auch sagen, in der Ausbildung zur Phoenix-Co-Trainerin, da gab es eine Sache, wo wir uns lange mit auseinandergesetzt haben. Das ist mir sehr hängen geblieben und da ging es um Triggerpunkte. Also wo es um unsere Triggerpunkte ging. Also wenn ich ein Training leite oder einen Workshop oder einen Vortrag und es kommen Rückfragen, die mich triggern, dann hat das ja eigentlich immer was auch mit mir zu tun. Und sich damit auseinanderzusetzen, war, glaube ich, oder ist auch immer noch so die größte Herausforderung, weil ich spüre, wenn mich irgendwas an einer Person triggert und ich mich triggern lasse und merke, da gibt es etwas in mir, was auch ungeheilt ist, dann besteht die Gefahr, die Verbindung zu der Person zu verlieren. Und ich kann diese Verbindung und auch die Haltung auch zu der Person, auch die liebevolle Zugewandtheit zu der Person eigentlich besser halten, wenn ich meine Traumata und meinen Schmerz auch verarbeitet habe. Wo ich jetzt nicht sagen kann, dass mit 42 Jahren jetzt alles fertig und verarbeitet ist, aber es hat schon viel mit mir zu tun, mit was für einer Haltung ich auch Menschen im Antirassismus begegnen kann.
Wahnsinn, ich merke, wie viel jünger du bist.
Ja, ja.
Ich bin nämlich 73. ja, ich glaube, auch was ich gelernt habe, dieses never be too serious, sei nie zu ernst. Und gerade das, was Menschen mit am tiefsten quält, wenn du dem dann noch mit einem ernsten Gesicht, einer Ernsthaftigkeit und vielleicht einer Drohkulisse begegnest, dann geht Mensch total auf Abwehr und kommt eigentlich nicht zu dem Punkt, der in Begegnung treten kann, was in ihn und ihr an Rassismus sozialisiert worden ist. Ja, und wir machen Antirassismus-Trainings Spaß. Manchmal sage ich so, ich bin als 73-Jähriger so jung geblieben, weil ich eigentlich seit 1988 Antirassismus-Trainings mache. Und wir waren wirklich 1988 die ersten Deutschen, die in der BRD Antirassismus-Trainings gemacht haben. 3 schwarze Frauen und ich. Floyce Nolle Hicks, einige kennen den Namen bestimmt, Helga Emde, Marie-Therese Aden, wir waren absolute Pioneers. Es gab vielleicht damals 4 Bücher über Rassismus in Deutsch. Wir mussten uns am Anfang mit englischer Literatur wirklich befassen und zugleich in die deutsche Situation übertragen. Die ersten Jahre waren wirklich sehr, sehr schwer. Die Menschen in den Trainings waren, wollen uns letztlich zeigen, dass wir es übertreiben. Und selber waren wir noch lange nicht so weit, dass wir in einer Gelassenheit mit dem Thema umgehen konnten. Auch da nochmal, es dauert wirklich lange, bis Mensch in der Lage ist, auf einer tieferen Ebene in einem Training Menschen zu begegnen, den heilende Aspekte zu vermitteln, dass sie vielleicht aus dem, was ihnen Rassismus zugefügt wurde, ein Stück weit heraustreten können.
Jetzt sagst du, du hast es mit diese ersten Trainings mit 3 schwarzen Frauen gemacht. Du bist selber eine schwarze Person. Können auch weiße Personen Antirassismus-Trainings machen?
Ja, also optimal in Phoenix ist, wenn wir genderdivers sind und eine Person schwarz und eine Person weiß ist. Ja, wir hatten gerade am Wochenende nochmal so ein Training. Das ist einfach total schön. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich glaube, am Anfang gerade ist ganz, ganz wichtig, dass wir Räume schaffen. Ich habe so gesagt im Training, so, wir sind vielleicht die smarten Bulldozers, aber spaßmäßig natürlich, dass wir ein Stück weit auch dem Raum fühlen lassen, was Rassismus bedeutet und sicherlich auch, wie Weiße vom Rassismus betroffen sind. Oft ist es ja immer so, dass Leute sagen so, ey, ihr Schwarzen, ihr seid ja so betroffen, das tut uns so leid, wie können wir helfen? Und das ist vielleicht auch nochmal ein spezieller Phoenix-Ansatz, dass wir sagen, ey, wenn wir in der großen Gesellschaft, der gleichen Gesellschaft groß werden, seid ihr als Weiße genauso betroffen wie wir, aber dann in einer anderen Art und Weise. Und die Kompetenz, die ihr dem Thema gegenüber euch selber auch bekommen könnt, dass ihr ein Stück weit eure eigene Betroffenheit wahrnehmt, dass ihr wahrnehmt, was Rassismus mit euch gemacht habt, damit ihr dann Wege gehen könnt, den Rassismus abzubauen. Genau das, was wir als Schwarze auch machen müssen. Ja, und in der zweiten und dritten Phase ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn Weiße zu Weißen sprechen, weil, und das finde ich auch immer sehr faszinierend, es kommt ein Moment, wo ich einfach staunend sitze und denke, ey, so wie das jetzt dein Partner, deine Partnerin sagt, die Nähe, die sie jetzt auch zu den Weißen schafft, das könntest du als POC nicht. Und gerade dieses Miteinandersein, diese Offenheit, ist für Gruppen sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, am Wochenende hatten wir noch ein Training. Das hat die Gruppe also auch nochmal bejaht, dass auch der weiße Partner sehr, sehr wichtig war. Natürlich auch da gehört zu, dass du jahrelang zusammenarbeitest und jahrelang miteinander lernst, dass du in einer so doch verschärften Situation des Trainings ja miteinander sein kannst und auch immer wieder sehr viel ja Liebe in den Raum geben kannst. Freude, Liebe ist auch was ganz, ganz Wichtiges, um Menschen zu begegnen.
Du beschreibst auch in den Trainings oder auch diese jahrelange Phase des Lernens. Da erwähnst du nicht nur Sybil Phoenix und London, sondern auch die Zeit in Bossey, in der Nähe von Genf in der Schweiz, als ein wichtiger Lernort. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
Ja, Bossey war gut. 77, 78. Da habe ich enorm viel gelernt. Da waren wir ungefähr so mit 75 Leuten aus 32 verschiedenen Ländern. Also lernte ich, wie wichtig Begegnung ist. Diese Wahrnehmung, dass Menschen in anderen Kontexten aufgewachsen sind, zum Teil auch ganz andere Synapsen haben. Das, was Leben ist, das, was Norm ist, das, was schön ist, das, was schmeckt. Dass es Zeit braucht, überhaupt in ein tieferes Gespräch zu kommen. Dazu gehört natürlich auch, dass ich meine eigenen Synapsen kennenlernen und reflektieren lerne, dass ich anfange zu spüren, was sind meine Wirklichkeitsbilder, in was für Wirklichkeitskonstruktionen lebe ich, was ist für mich richtig, was ist für mich falsch. Das war ein Punkt, da habe ich sehr, sehr viel in Bosnien gelernt. Und dann habe ich zweitens gelernt, die Wichtigkeit vom Erzählen. Wir hatten so Seminar, ne? Und dann kam ich so als Student von Göttingen, dachte so, jetzt wird also Theorie gemacht. Und unser Lehrer war Alain Blancy, ein ganz, ganz wunderbarer Mann mit einer deutsch-jüdischen Biografie. Der hat uns zum Erzählen gebracht und zum Zuhören. Und die Geschichten, die erzählt wurden, daran erinnere ich mich heute immer noch. Ganz, ganz tiefe Geschichten vom Leben in Südkorea unter der Park-Diktatur, Leben in Indien oder auch Cook Islands. Pazifik habe ich ganz neu entdeckt. In meiner Gruppe war Tapi Tomaki, ein Kirchenleiter aus Cook Islands. Ich glaube, die meisten von euch kennen die Cook Islands nicht. Es ist ja auch nicht so groß, aber für Ta waren die Cook Islands unendlich. Und gleich, worüber wir sprachen, gleich wie die Themen waren, und jemand sagte, Ta, Ja, bei uns in den Cook Islands ist das so. Da habe ich enorm viel gelernt. Für uns waren die Cook Islands vielleicht ein Tropfen im Ozean. Für ihn waren sie die Unendlichkeit des Lebens. Und dort hatte ich einen ganz, ganz engen Freund, Jubilee, aus Neukaledonien. Er war 6 Jahre älter als ich, zu der Zeit Pastor. Er sprach zum Glück auch Englisch. Durch ihn lernte ich, dass Neukaledonien eine französische Provinz ist, dass das Volk der Kanak People, unterdrückt wird, keine Freiheit hat. Jubilee erzählte sehr, sehr viel darüber und zugleich versucht mir etwas gegen den Rassismus in dem College da zu machen. Also ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel im Kongo geboren bist und dann Suppe essen musst, das ist so wie, wenn ich jetzt in die Philippinen gehe und vielleicht so nicht ganz ausgeputzte Eier essen muss, was eine Delikatesse sein kann, für mich aber schrecklich. Dort gab es jeden Tag Suppe, Schweizer Essen. Es war wirklich schwierig für die Menschen aus anderen Ländern. Und es war sicherlich auch in heutiger Sprache sehr stark ein weißes System. Jubilee und ich so, wir wollten wirklich was gegen Rassismus machen, haben so zu einer großen Konferenz eingeladen im Konferenzraum. Alle waren wirklich da mit simultanen Übersetzungen. Und irgendwie standen dann die Leute auf. Ich denke, so gerade ein alter Pastor aus Kamerun, der sagte, es gibt keinen Rassismus, wir müssen dankbar sein, dass wir hier sein dürfen. Und dann sagte ein Kollege aus Südafrika, wir singen immer, when you believe and I believe and we together pray, the Holy Spirit will come down and Africa will be saved. Also wenn wir zusammen beten, kommt der Heilige Geist und Afrika wird gerettet. Und die Leute waren begeistert und fingen an zu singen. Und ja, seht ihr, sagten sie, es gibt doch keinen Rassismus. Das war also die totale Niederlage. Total.
Nice try.
Ich glaube, es gab 3 Leute, die überhaupt annahmen, dass was dran ist. Ein weißer US-Amerikaner sagte mir, Austin, du musst endlich mal mit deinen Komplexen arbeiten. Auch da habe ich unwahrscheinlich viel gelernt. POC zu sein, heißt nicht, dass du ein Gefühl hast für die rassistische Struktur, in der du groß geworden bist, doch kein Gefühl dafür hast, wie Rassismus dich geprägt hat. Auch da habe ich enorm viel Demut gelernt. Auch das ist wichtig. Freude, Liebe, Demut. Ganz viel gelernt. Ich wurde bescheidener. Jubilee, eine sehr traurige Geschichte. Anfang der 90er Jahre war ich relativ oft beim Ökumenischen Rat der Kirchen. Ich habe auch mit anderen in Südkorea und Japan einige Aufträge erfüllt. Da saß ich gerade in Genf. Ein Freund zeigte mir eine französische Zeitung. Da stand drin, dass Jubilee 2 Menschen getötet hat, 2 Politiker, und er selber dabei auch getötet wurde. Der Politiker war zu der Zeit wie ein Symbol einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit Frankreich. Und Jubilee sagte, er verrät uns. Kurz vorher war Jubilee noch nach Frankreich gebracht worden durchs Militär, war dort gefoltert worden. Eine ganz, ganz traurige Geschichte. Ich habe immer wieder im Internet gesucht hinterher. Ich habe irgendwann mal einen Film entdeckt, viele Jahre später, der etwas von der Versöhnung der Familien erzählt, ein ganz, ganz beeindruckender Film, 15 Jahre lang, Versöhnung, Reconciliation. Und jetzt allmählich erscheinen auch Bücher darüber und was das Leben so bringt. Sarah, mit der ich auch viel über Neukaledonien rede, war auf einer Konferenz in Ruanda, war dort mit Menschen aus Neukaledonien zusammen, die Jubilee kennen. Und ein Professor aus Frankreich, Montpellier, bei ihm studiert, ein Neffe von Jubilee, selber auch ein Aktivist. Und ich habe die Telefonnummer und E-Mail bekommen und werde bald in Kontakt treten. Denn es ist so, wenn ich jetzt am Ende, sagen wir, in der letzten Phase meines Lebens bin, immer noch eine offene Wunde, so war einer eben, ich keine Chance hatte, mich, sei es wirklich rituell, von Jubilee zu verabschieden. Eine Hoffnung von mir ist, irgendwann nochmal dorthin zu fahren und wirklich an seinem Grab, am Grab des Politikers, nochmal Abschied zu nehmen und auch ein Zeichen der Versöhnung zu sein, die zwischen den Familien stattgefunden hat.
Ja, das war irgendwie schön, in Ruanda dann auch so Teil der Verbindung sein zu dürfen und Menschen kennenzulernen, die Jubilee auch kannten. Und ja, dann der Professor, das war wirklich, war was sehr, sehr Besonderes. Und das ist schön, so über Kontinente und auch über Jahrzehnte verbunden zu sein und auch zu spüren. Das war auch in Ruanda generell auf der Konferenz so. Da waren auch Menschen aus 36 verschiedenen Ländern, auch zu spüren, was verbindet uns eigentlich gerade so in diesen Zeiten. Und auch zu sehen, und gerade auch die Menschen aus Neukaledonien und andere auch aus Ozeanien, waren Menschen dabei, die so ganz anders auch glauben und ganz anders auch beten, was mich auf einer ganz tiefen Ebene bewegt und berührt hat, aber völlig neu war für mich. Also eine sehr tiefe Verbundenheit mit dem Ozean, mit der Natur, mit dem Meer. Ja, das hat mir auch nochmal gezeigt. Und das spüre ich auch immer, wenn du von deinem Jahr in Bossey, was ja auch so über die Kirche war, da spüre ich auch immer, und das spüre ich auch hier in der VEM, wie viel weiter unser Blick ist und dass das auch viel dazu beiträgt, mit welcher Haltung und mit welcher, ja, auch mit einer gewissen Demut wir Antirassismus machen. Weil wir ja schon auch bei allem POC-Sein deutsch sozialisiert sind. Und auch, das merke ich bei mir, darauf sozialisiert bin, dass Europa so das Zentrum der Welt ist und es auch wirklich heilsam ist, immer wieder zu merken und zu spüren, wir sind eigentlich schon auch eine Minderheit. Ne? Also die meisten Menschen auf der Welt, die glauben und denken und fühlen anders wie wir. Mhm. Ja. Austin, 30 Jahre Phoenix.
Das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Übergang. Also manchmal bin ich auch nachdenklich bei antirassistischen Ansätzen hier in Deutschland. Mir scheint es so, als ob es außer USA, England und Deutschland im Antirassismus nichts geben würde. Das ist ein wahnsinnsenger Ansatzpunkt. Brasilien, Indonesien, Ozeanien, Kolumbien, Thailand, Spanien. Wo sind all die Ansätze? Und vielleicht auch eine Strenge, die ich manchmal in Deutschland sehe, hat vielleicht auch etwas mit Ansätzen aus den USA und Deutschland zu tun. Und vielleicht sind es auch nochmal postchristliche Ansätze. Also Menschen, die auch in einer Strenge des Christentums geprägt worden sind oder in Gesellschaften leben, die das Christentum geprägt sind, dass sie dies auch in eine befreiende Art des Antirassismus hineintragen. Denn ich glaube ja selber, ne, so ihr kennt das ja, wenn ernst ist, dann ist ernst, ne? Und wenn wir ernstes Thema machen, müssen wir ernst sein, ne? Und überhaupt auch gegenüber muss schon spüren, so, du bist schon ganz schön falsch, ne? Ja, das ist ein Wahnsinn, ist das wirklich? Ich erinnere mich mal an ein Training, du hast das gerade erwähnt, da saß auch ein junger Pfarrer, ich sag mal so bis zum dritten Tag relativ verschränkt. So, ich dachte, was hat er denn so? Und dann sagt er am letzten Tag, ja, ich habe ja nicht gedacht, dass du wirklich freundlich bist. Ich habe ja gedacht, du wolltest uns irgendwie erstmal aus uns rauslocken, um dann auf uns schlagen zu können. Nein, ich glaube, wir brauchen Freundlichkeit wirklich, um miteinander etwas Neues schaffen zu können. Und ich bin durch viele Menschen geprägt worden, aus den USA, aus dem Kongo, ganz, ganz wichtig. Aus Südafrika, aus anderen Ländern, die alle beigetragen haben zu dem, was ich letztlich als Phönix-Philosophie entwickelt hat. Darf ich noch mal eine freundliche Geschichte erzählen? Ja, die ist vielleicht so alltäglich, aber so wichtig. Ich war auch als europäischer Vertreter, als schwarzer europäischer Vertreter in der Konferenz in Seoul 1990. Peace, Justice, Integrity of Creation.
Du musst noch sagen, von wem die Konferenz war.
Ökumenischer Rat der Kirchen. Also, ich glaube, den Deutschen hat das nicht so gut gefallen. Ne? Es hieß, in Deutschland gibt es keinen Rassismus. Dann schickt der WCC auf einmal einen schwarzen Deutschen dahin. Also der WCC, Antirassismusprogramm, hat richtig Ärger gekriegt. Ja, dann waren wir so wirklich in einem schrecklichen Hotel untergebracht. Zimmer kalt, Matratze hart, Dusche noch kälter und Handtücher irgendwie waren auch nicht gut. Dann habe ich wirklich Jean Cinder, eine wunderbare schwarze Frau aus den USA, die mit Martin Luther King zusammengearbeitet hat. Ich habe gesagt, ey Jean, ich fühle mich so gar nicht wohl. Ne? Und normalerweise sagen die Leute, ey, du musst dich dran gewöhnen. Ne? Er sagte, Jean, kein Problem. Sie hat uns dann ein sehr, sehr schönes Hotel eingebucht. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Symbol. Vielleicht, wenn Jean damals gesagt hätte, nein, da musst du dich dran gewöhnen. Ihr seid jetzt nur eingecheckt. Ey, vielleicht hätte ich gar nicht mehr weitergemacht, ne? Weil die Synapsen negativ geworden werden. Aber diese Freundlichkeit, die mir begegnete, hat mich enorm wirklich beeindruckt. Und Jean Cinder, eine Schwarze aus den USA, aber eine globale Denkerin, hat uns damals sehr, sehr viel beigebracht. Gerade auch noch über die Verbindung von einem antirassistischen Einsatz, der aber als Basis eine Liebe hat, einen Wunsch, Gerechtigkeit zu schaffen, aber Menschen nicht abzuhängen. 30 Jahre, was uns ganz, ganz wichtig war, uns wirklich sehr, sehr viel Zeit zu geben. Die ersten 6 Jahre waren wir eine kleine Gruppe, saßen öfters zusammen und haben so überlegt, so, wie kann ein guter Verein aussehen? Und, ja, also wir waren ja schon ein bisschen größer, wir wurden dann aber kleiner so, weil das doch viele, ich muss auch sagen, ja doch auch aktivistische Weise, wir waren ja viel zu langsam. Ne? Du musst ja handeln, ne? Du musst ja aktiv sein und dir ging dann auch wieder. Und wir blieben und haben ganz, ganz langsam das System aufgebaut. Und zwar wichtig, so eine Gruppe zu haben, welche auch von einem schwarzen, theoretischen, spirituellen Paradigma ausgeht. Denn wir alle haben ja auch Wurzeln in anderen Teilen der Welt. Nigeria, andere Türkei, andere Togo, Kongo. Wir alle tragen, selbst wenn wir in Deutschland noch sozialisiert sind, ein anderes Wissen in uns, wie Programme aussehen können, wie gehandelt werden kann. Und es ist uns ganz, ganz wichtig, diese Arten des Denkens, des Umgangs, sei langsam, sei freundlich, komm an, verurteile Menschen nicht, lerne Menschen sehen, gib Menschen ein gutes Gefühl, sehe Menschen in ihrer Ganzheit, spüre die Seele der Menschen wahrzunehmen, lerne die Atmosphäre des Raumes wahrzunehmen. Und das hat sicherlich dann so 5-6 Jahre gedauert, bis so unsere Philosophie stand. Und dann haben wir ganz, ganz langsam Phoenix aufgebaut. Zu der Zeit war es uns wichtig, auch außerhalb der Kirche zu arbeiten. Wir hatten das Gefühl, letztlich besteht in unserer evangelischen Kirche noch kein Gefühl für die gesellschaftliche Dramatik des Rassismus. In Klammern, wir sind noch Anfang der 90er Jahre noch von CCME, Churches Council for Migrants of Europe, eingeladen worden als schwarze Deutsche, ein Rassismustraining zu entwickeln, weil zu der Zeit schon klar war, dass Rassismus eines der ganz großen gesellschaftlichen Probleme in Deutschland werden würde. Und ich denke mir manchmal, wenn damals mehr Menschen, auch Verantwortliche in den Kirchen, es wahrgenommen hätten, was vor uns liegt, dass wir auf einer viel, viel breiteren Ebene etwas vorbereiten können, wie auch Gemeindemitglieder die Chance haben, aus Fesseln des Rassismus frei zu werden. Heute sagen wir, es gibt auch AfD-Gemeindeglieder. Auch wenn du nicht in der AfD bist, gibt es Gemeindemitglieder, wenn das Wort Rassismus hört oder Antirassismus, dass sie eigentlich sofort dicht machen. Wir brauchen also ganz, ganz langfristige Programme, in denen Gemeinden in einer Zartheit des Weges berührt werden von dem, was Rassismus mit ihnen gemacht hat, mit unseren Kirchen, mit unserer Gesellschaft. So haben wir als Phönix versucht, Schritt für Schritt, ohne groß Aufheben zu machen, unseren Weg zu gehen. Es ist toll, wir haben jetzt 1000 Mitglieder und viele Menschen sind sehr, sehr gerne bei uns und spüren auch, dass der Weg, den wir gehen, wo wir wenig fordern, sie in einer tiefen Art und Weise verändert.
Ja, der Weg, den wir gehen, wie sieht er deines Erachtens in den nächsten 30 Jahren aus?
Ja, dann bin ich 103. Ich lade euch ein.
Easy.
Das Tolle ist ja, also John Beattie, ein Theologe aus Kenia, der ganz, ganz wertvolle Bücher über afrikanische Religion geschrieben hat, der hat in einem seiner Bücher geschrieben, dass für Menschen mit afrikanischem Background die Vergangenheit immer wichtiger ist als die Zukunft. In dem Sinne, dass eine ganz, ganz kurze Zukunft existiert. Das halte ich auch für sehr realistisch. Also wenn ich in die nahe Zukunft sehe, glaube ich, dass wir nochmal sehr, sehr herausgefordert werden politisch. Einige Länder innerhalb der BRD werden sich sehr verändern. Ich glaube, dass zum ersten Mal AfD in Regierung kommt. Sie werden sicherlich auch etwas gegen Programme zur Abschaffung von Rassismus machen. Da brauchen wir einen ganz, ganz langen Atem. Und ich glaube auch, wir brauchen eine Ausstrahlung, die gerade Menschen auf der Suche in unserer Gesellschaft überzeugt, dass das, was wir anzubieten haben, viel tiefer geht als Angebote des Hasses, der Abneigung und des Rassismus. Und auf der Ebene glaube ich, dass sicherlich auch Phönix sich verändern wird. Die Gesellschaft wird sich verändern. Aber zugleich habe ich den Mut und die Hoffnung, dass das, was uns wichtig ist, immer noch einen Raum in unserer Gesellschaft hat, Menschen anspricht.
Austin, vielen Dank. Unsere Stunde hier mit dir ist eigentlich auch schon vorbei. Wir hatten auf Instagram, hatte ich FollowerInnen gefragt, welche Fragen sie noch haben. Es kamen wahnsinnig viele Fragen, die wir beim nächsten Mal, du bist ja Dauergast hier, noch mit reinnehmen würden. Aber vielleicht zum Abschluss noch eine kurze Frage. Du hast jetzt ja häufig betont, wie alt du schon bist und wie alt du noch werden wirst.
103.
103, ja. Aber was möchtest du denn dann in den nächsten 30 Jahren? Nein. Was möchtest du gerne noch lernen? Wir haben ja viel von deinem Weg des Lernens gehört. Aber jetzt heute mit 73, gibt es da noch was du gerne lernen würdest?
Auf der einen Seite, da komme ich nochmal zu dem zurück, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Weiße immer mehr wahrnehmen lernen, die unter Armut leben. Und Marx ist ja ein Stadtteil, in dem sowohl POC als auch Weiße der Armut leben. Auch da möchte ich mich noch viel mehr engagieren. Lernen, dass Spazierengehen Spaß macht, dass Natur gut ist und das sind sicherlich die nächsten Schritte. Spazierengehen soll Spaß machen.
Und das kann man auch lernen.
Ja, ich denke,
so wie man vieles, was man vorher nicht für möglich gehalten hat, doch erlernbar ist, so kann das auch mit dem Spazierengehen
Irgendwann. Du gehst ja auch öfter spazieren, seitdem du einen Hund hast.
Seitdem ich einen Hund habe, gehe ich auch öfter spazieren. Ich sage jetzt nicht, dass du einen Hund brauchst, um das zu erlernen. Aber für mich war es ein wichtiger Impuls, um überhaupt mich auf den Weg zu begeben.
Schön. Vielleicht haben auch viele unserer HörerInnen jetzt beim Spazierengehen uns gehört.
Ja.
Grüße gehen raus an alle SpaziergängerInnen. Bald wird der Orsten mit euch gehen. Orsten, schön, dass du hier warst. Vielen lieben Dank. Möchtest du noch was sagen? Du guckst so.
Ja, ich denke gerade, ich kenne einen unwahrscheinlich schönen Spruch über Hund, aber wenn er mich persönlich trifft, frag mich mal danach. Das ist ein unwahrscheinlich schöner Spruch.
Ach toll.
Alles klar, da freuen wir uns drauf, wenn wir dir das nächste Mal begegnen.
Muss ja so einen Cliffhanger haben immer.
Genau, immer genau. Ein Cliffhanger. Der Spruch zum Thema Hund. Und damit enden wir dann aber auch die heutige Check-in-Runde mit Orsten. Vielen Dank, dass du da warst, Orsten. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch noch eine wunderschöne Adventszeit und Weihnachtszeit und sagen auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Ganz, ganz herzlichen Dank euch allen. Es war schön, mit euch zusammen zu sein. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin, mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.